Start Recording. Alles klar. Willkommen bei Folge 2 von Warum ist das interessant? Ich bin hier mit Johannes Klingbeil.
Das hat sich nicht geändert, nein. Oh.
Und ich bin Igor Schwarzmann und wir werden heute über Podcasts sprechen, wie Meta.
Ja, das da vielleicht auch mal gleich die Frage. Sag mal, wärst du bereit, für Podcasts hinter einer Paywall zu zahlen? So Netflix-mäßig.
Ich habe tatsächlich über einen Podcast vor kurzem erst von dem, ich glaube, relativ neuen Stitcher-Programm erfahren, bei dem es Inhalte, also Premium-Inhalte hinter einer sozusagen so einer Paywall gibt. Und habe gesehen, dass die $5 im Monat kostet. Und dachte, das ist eigentlich ein total fairer Preis, um den Podcast, den ich mag, Geld zu geben. Ich würde den gerne auch zahlen, wenn ich nicht die Stitcher-App benutzen müsste.
Ja, das ist
aber, Problem, aber ja. Prinzipiell die Idee finde ich gut, ja.
Das ist, ich meine, finde ich auch, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Punkt, ne? Weil das Problem ist halt mit den Paywalls, dass sie so ein bisschen antithetisch zu dem sind, was ja eigentlich Podcasts sind. Also Podcasts sind ja immer noch RSS-basiert und damit ja eigentlich ein Ding oder ein Medium, das ich mir mit jeder beliebigen App anhören kann. Klar, ich kann Spotify nutzen, aber ich kann halt auch Pocketcast nutzen, ich kann Overcast nutzen, ich kann Apples Podcast-App nutzen und habe überall das gleiche Angebot. Was jetzt halt natürlich durch die Paywall so ein bisschen zersplittert und nochmal mehr, als es auch die letzten Jahre ja eigentlich passiert ist. Ne? Also irgendwie taucht das jetzt ja gerade sehr, sehr viel auf.
Absolut. Ich glaube, das, und wir werden ja jetzt im Detail darauf zu sprechen kommen, es kommen jetzt ein paar neue Geschäftsmodelle und bestehende Geschäftsmodelle werden ausgeweitet. Ich glaube, je mehr Menschen jetzt Podcasts konsumieren oder besser gesagt Audio, das nicht nur Musik ist, konsumieren, desto mehr Modelle werden wir sehen, die ausprobiert werden. Ich bin ziemlich sicher, dass nicht alle funktionieren werden. Ich glaube aber sehr daran, dass bestimmte Podcasts vor allem sehr gut davon leben können, quasi direkt Geld zu bekommen, anstatt nur über Werbeeinnahmen. Oder es sind vor allem auch Mischkalkulationen, die, glaube ich, damit einhergehen. Also ich weiß, dass zum Beispiel so ein Podcast wie Hardcore History mit Dan Carlin, der hat ja sehr wenig Werbung im Podcast, also ganz klassisch, aber seine Spendenaufrufe sind mehr als ausreichend. Nun ist nicht jeder so eine Radiolegende wie Dan Carlin, der dann irgendwie zu Podcasting gewechselt ist. Und deswegen hat er natürlich eine gigantische Audience, bei der das auch funktioniert. Aber ich glaube, da werden auch andere durch immer größer werdende Audiences, durch immer größer werdende Marken, die sie für sich selbst geschaffen haben, auch eigene Strategien fahren können. Aber ich finde es prinzipiell erstmal gut, dass so Firmen wie Stitcher oder die Firma hinter Stitcher anfangen quasi solche Sachen auszuprobieren und nicht nur Spotify irgendwie in den Podcast-Markt einsteigt.
Ja, total. Also ich meine, wir sind jetzt auch mit Luminary, was ja ein neues Startup ist und auch in einem etwas kleineren Kontext tatsächlich auch Himalaya, was auch eine zweite Podcast-App ist mit einer ähnlichen Idee, die ganz bewusst starten mit, wir sind das Netflix für Podcasting. Und gerade bei Luminary sind es, glaube ich, mit 100 Millionen US-Dollar in VC-Funding, bevor man überhaupt auch nur einen einzigen Nutzer gewonnen hatte. Das ist ein Signal.
Es hilft, bekannte Menschen zu haben.
Ja,
aber ich finde diese bescheidenen Namen schon wieder super, ne? Luminary und Himalaya, was Venture Capital Leuten für Gedanken in den Kopf treibt.
Ja, aber ich finde es interessant. Also ich meine, dass man 100 Millionen in VC Finanzierung einsammeln kann, zeigt ja auch, dass eine gewisse Erwartungshaltung dahinter ist. Das ist, ich hatte
es zeigt vor allem eine Bubble.
Ja, ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich hin und her gerissen. Wir können das gerne auch so ein bisschen ausführlicher diskutieren, aber ich glaube halt, Tom Webster hatte das so über den Daumen gerechnet, dass das momentan, also 2018, Tom Webster ist beteiligt an sehr, sehr viel Radioforschung, die haben jetzt auch sehr, sehr viel zum Thema Podcast und Smart Speaker gemacht, und er hat so über den Daumen gerechnet, ist so 4% des gesamten Audiokonsums in den USA sind Podcasts. Das steigt. Ich habe jetzt keine Zahl dazu. Und das würde sich ungefähr in 1,2 Milliarden US-Dollar Werbemarkt umrechnen lassen. Das ist nicht wenig. Also klar, es ist für ein Land wie die USA sicher noch gering, aber es ist ein wachsender Markt mit, naja, da sind 100 Millionen dann wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht investiert, wenn man darüber einen nennenswerten Anteil des Marktes vielleicht gewinnen kann.
Wenn man es kann, dann wahrscheinlich nicht. Aber dazu muss man sagen, ja, die 100 Millionen an Venture Capital sind ja ein Investment, auf das man ja nicht nur 100 Millionen zurückzahlen muss, sondern auch ein durchaus ein Multiplikator meistens dahinter steckt, der auch nicht zu klein ist. Und auf die Art und Weise ist die Bewertung von einem Unternehmen, also es wäre für mich eher spannend gewesen zu erfahren, was aber, glaube ich, nirgendwo veröffentlicht wurde, welcher Bewertung sozusagen diese 100 Millionen eingesammelt worden sind. Und wenn, sage ich mal, das Unternehmen eingeschätzt worden ist auf 300, 400 Millionen Dollar, direkt beim Start, sind es dann immer noch so ein Viertel oder ein Drittel des gesamten Marktes an Werbeeinnahmen pro Jahr. Was echt nicht wenig ist. Natürlich soll der Markt wachsen, und er wird auch wachsen, daran habe ich keine Zweifel. Ich glaube nur, die Idee des, ich glaube, der größte Faktor, der bei Luminary in die Hände spielen wird, ist, oder halt eben dein größtes Problem wird sein, wie teuer ist es tatsächlich, Nutzer zu akquirieren. Das heißt, wie teuer ist es, jemanden tatsächlich dazu zu bekommen, dauerhaft und planbar für eine lange Zeit $8 im Monat zu bezahlen. Und außer da ändert sich etwas, glaube ich, wird es sehr schwer sein für die, eben neben den bestehenden freien Podcast-Apps, in denen es sehr viele Inhalte gibt, die man frei mit Werbung finanziert hören kann, und auch neben solchen standardmäßig vorinstallierten Apps wie Apples Podcasting oder halt in Zukunft immer mehr Spotify zu konkurrieren. Das heißt, die müssen es schaffen, und das versuchen sie ja über sehr bekannte Namen, die dort quasi einen Podcast machen werden, quasi zu überzeugen, dass sie in diesem Space, in dem man für all diese Streaming-Dienste Geld ausgibt, auch noch extra eine eigene App mit einem extra eigenen Abo-Modell daneben stehen kann. Und ich bin gespannt. Ich habe nichts dagegen. Ich bin nur skeptisch darüber, wie teuer es ist, sich auf diese Art und Weise in diesem Bereich zu etablieren.
Das ist ein gutes Argument. Ich frage mich auch vor allem, also das ist jetzt ein anderer Punkt, aber auch mal, um zurückzugehen auf also Indie-Podcaster, die ja zum Beispiel Tools wie Patreon nutzen, um sich zu finanzieren, die ja auch darüber Zugang zu ihrer eigenen Fanbase nochmal mehr bekommen, als sie es jetzt, keine Ahnung, vielleicht über Luminary bekommen können. Ob dieser Weg hinter die Paywall dann für die überhaupt interessant ist am Ende. Das ist so die offene Frage für mich. Oder ob das dann hauptsächlich neue Produktionen sein werden.
Ich glaube, dass für viele, also Luminary ist für mich so eine Art HBO, was die versuchen zu machen. Das ist so dieses, ich habe Glitzer, High-Quality Content, den du sonst einfach nirgendwo bekommen wirst. Und wenn dieser Content tatsächlich so super ist und irgendwie große Namen wie Trevor Noah dabei sind, und Leute sagen, irgendwie wollte ich schon mal Podcasts hören, aber oder ich habe schon Podcasts gehört, aber das ist nicht so super produziert und ich brauche eigentlich sozusagen die glossy Variante davon, dann kann Luminary, glaube ich, durchaus ein Fall dafür sein. Ich weiß es nicht. ich glaube, dass nur Luminary eben genau dieses Problem hat, sozusagen der Neuankömmling zu sein in einem Markt, der gerade vielleicht nicht so viel Geld generiert, aber definitiv schon viele besetzte Player hat. Und wir kommen ja gleich noch zu Spotify und Gimlet Media und Anchor. Aber ich glaube, dass Spotify bestimmt auch dazu in der Lage sein wird, das gleiche quasi Value Proposition zu machen, die auch ein Luminary macht und zu sagen, wir haben große Namen, aber wir haben auch all diese anderen kleinen Namen und wir haben außerdem auch noch Musik und es kostet 10 Euro.
Ja, zumal man muss gerade zum Thema Spotify, zum Thema Gimlet, ne, also wie du ja auch schon richtig sagst, dass 100 Millionen für Luminary an VC-Funding wahrscheinlich sehr hoch sind 230 Millionen Exit für Gimlet auch eine Ansage.
Definitiv. Also es ist für mich, bei sowas frage ich mich immer, worauf ist sozusagen der Wert des Unternehmens fokussiert. Und Gimlet hat viele Komponenten mit Sicherheit entwickelt und haben auch sehr früh oder halt zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute auch, glaube ich, mit ins Boot geholt und haben extrem viel Erfahrung gesammelt, die das Unternehmen mit Sicherheit nicht wertlos macht. Aber am Ende des Tages produzieren sie Inhalte und diese Inhalte haben auch keinen de facto skalierbaren Wert. Sie haben mit Sicherheit ein paar Lizenzen, die sie auch verkauft haben, die durchaus einen kleineren skalierbaren Wert haben. Aber ansonsten ist für mich nicht klar, warum Gimlet wirklich 230 Millionen Dollar wert war für Spotify. Ich muss sagen, ich habe jetzt letzte Woche erst Homecoming, eine Serie auf Amazon Prime gesehen. Und weil ich direkt von der ersten Folge so positiv überrascht war, habe ich mir dann nochmal angeschaut. So, zum Kontext, Homecoming ist die erste Serie, in der Julia Roberts eine Hauptrolle spielt. Und das ist schon eine große Sache, weil das ist jetzt normalerweise keine Schauspielerin, die in Serien auftaucht. Und das ist natürlich ein großer Schritt für sie. Aber diese Serie basiert auf einem Podcast. Und die basiert auf einem Gimlet-Podcast, den sie quasi produziert haben. Die Story ist quasi sehr ähnlich. Natürlich wurde sie adaptiert fürs Fernsehen. Der Macher war der gleiche Typ, der auch hinter Mr. Robot steckt. Und da war ich so, okay, ich finde das, also es ist schon eine coole Story einfach. Also es ist so eine coole Story, da ist halt so eine Firma, die gibt es seit 3 Jahren. Die haben irgendwie angefangen mit einem Podcast. Jetzt haben sie ein ganzes Podcasting-Imperium. Dann haben sie so der erste Fiction-Podcast, den sie produzieren, ist direkt auch schon mit so einer Starbesetzung mit David Schwimmer unter anderem von Friends. Und daraus verkaufen sie eine Lizenz, bei der es eine Serie wird mit Julia Roberts. Ich war so, wow, okay. Das nenne ich mal eine Erfolgsstory.
Zumal man ja sagen muss, ne, also es ist ja nicht das erste Mal tatsächlich, sondern die gesamte Story hinter Gimlet wurde ja auch mit Zach Braff tatsächlich verfilmt. Ne? Also das ist so die Gimlet-Hollywood-Verbindung existiert ja auch schon seit dem Zeitpunkt so ein bisschen. Was ja auch auf deren Startup-Podcast basiert, der ja auch so die Geschichte hinter Gimlet auf eine sehr, sehr, sehr schöne und sehr, sehr schön sympathische Art und Weise erzählt hat.
Ich finde die Firma total charmant. Ich finde es auch super, dass irgendwie, ich habe nämlich damals den ersten Startup-Podcast, also die erste Staffel auch gehört. Ich fand es total faszinierend. Auch dieser Typ, der da halt wirklich auch so, ich habe keine Ahnung, ich probiere jetzt ein paar Sachen, quatsche, hustle. Das ist eine super American Story so. aber der quasi strategische Analyst in mir fragt sich so, aber 230 Millionen, really?
Gut, ich meine, was mir dazu sagen muss, und das ist vielleicht auch so der Punkt, dass es Gimlet wird viel ja auch auf diese Podcasts reduziert. Also ich sage jetzt mal böse reduziert, das sind immer noch 25 Podcasts, die produzieren mit 80 Menschen. Was finde ich sehr beeindruckend ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber die haben ja noch diesen zweiten Aspekt, der im Hintergrund läuft, und das ist ja deren Kreativagentur. die Kooperationen mit Unternehmen für die Werbeanzeigen herstellt, die gesponserten, die quasi komplett gebrandeten Podcasts auch so federführend mitproduziert. Und eigentlich, was ja Spotify mit Gimlet bekommt, ist ja klar, dieses, also den Storytelling-Podcasting-Arm und aber halt ein ganzes Kreativstudio auch noch dazu. Und womit wir natürlich wieder zum Werbemarkt so ein bisschen so die Brücke schlagen. Aber ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass da so zwei Dinge auf einmal eingekauft wurden.
Also definitiv. Und wie gesagt, ich hab auch keinen Einblick in die Welt, also in die Bücher von Gimlet. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Leute, die CFOs dieser Welt haben bei Spotify ihre Due Diligence gemacht und eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass eine Sache, die in diesem Kontext gerne den Preis hochtreibt, ist die Tatsache, dass es wahrscheinlich mehrere konkurrierende Unternehmen gab, die in der Regel versuchen, diesen Kauf zu machen. Und das treibt natürlich den gesamten Preis von so einer Organisation hoch. Plus, weil Gimlet ja auch als Startup mit Risikokapital finanziert worden ist, haben die Investoren und damit auch Teilhaber an Gimlet auch eine Erwartungshaltung an ihren Return on Invest. Aber unabhängig von Gimlet, ich finde trotzdem insgesamt die Strategie von Spotify eine Entscheidung zu treffen, dass sie sagen, Podcasting und Audiokonsum, das ist definitiv ein Wachstumsmarkt für uns. Diese Entscheidung haben sie jetzt getroffen und die haben definitiv quasi ihr Geld auch auf den Tisch gelegt und wollen auch noch mehr Geld dafür ausgeben, dass dieser Markt für sie wächst und groß wird. Und ich glaube, dass das prinzipiell eine gute Sache ist, weil da gibt es so viele Menschen, die fantastische Podcasts machen, die, glaube ich, sehr wenig davon damit verdienen und sehr wenig davon haben, dass sie sehr viel Mühe in diese Podcasts reingesteckt haben bisher. Und ich glaube, dass die jetzt erstmal eine Phase anfangen wird mit Spotify, mit anderen Unternehmen, die in den Markt reinströmen, mit, sag ich mal, Unternehmen, die mehr werben wollen, wo es prinzipiell für diese Leute auch eine bessere Phase beginnt, wo sie auch Geld verdienen können mit dem, was sie tun.
Eben, und wo ja auch so ein bisschen so der zweite große Einkauf von Spotify mit reinspielt, mit Anchor, dass er so ein bisschen so versucht hat, das YouTube für Podcasts zu werden, um so bei den ganzen Metaphern spielen mal zu bleiben. Muss man fairerweise sagen, also hier voller Disclaimer, wir haben ursprünglich auch versucht, diesen Podcast mit Anchor aufzunehmen, aber irgendwie hat die Verbindung nicht so ganz gehalten, wie wir das wollten. Aber was man einfach sagen muss, ist, die App selber und die Funktionen, die da in Anchor drin versteckt sind, sind extrem beeindruckend. Also die Möglichkeit, ich kann ja mit Anchor, kann ich selber einen Podcast aufnehmen, ich kann ihn hosten, ich kann ihn innerhalb des Netzwerks verteilen, ich habe die Möglichkeit, dass mein Hörer mir eben Snippets, Audio-Snippets schicken, die ich einbauen kann oder irgendwie andere Aufnahmen und im Hintergrund auch noch ein eigenes Werbenetzwerk à la YouTube, mit der eben Pre-Roll-Ads eingebaut werden können. Das ist interessant und vielleicht nochmal interessanter, um nochmal dieses Summenspiel aufzumachen. Insgesamt hat Spotify laut eigener Angabe 340 Millionen für beide Unternehmen ausgegeben. Wir wissen, dass Gimlet um die 230 Millionen wert war. Das heißt also, diese ganze technische Plattform, die Anchor aufgebaut hat, war Pi mal Daumen 110 Millionen US-Dollar wert für Spotify. Also knapp die Hälfte.
Was für mich seltsam ist, dass es nicht anders
ist. Ja, total. Das ist so das große Fragezeichen, was da so ein bisschen dahinter steckt. Also warum dieses Ungleichgewicht?
Ich glaube, Anchor ist ja relativ neu und in dieser Ausprägung ist es relativ neu und ich glaube, dass die mit Anchor ist es, glaube ich, ein viel längeres Spiel, was Spotify sich eingekauft hat. Also Tools zur Verfügung zu stellen an Nutzer, um sozusagen den Podcaster von morgen auszubilden, irgendwie die Tools so zur Verfügung zu stellen, dass die auch wirklich funktionieren. Ich finde auch, ich meine, wir haben zwar den Podcast nicht mit Anchor aufgenommen, aber er wird über Anchor distribuiert. Also ich finde auch diese Funktion, dass man irgendwie über Anchor seinen Podcast hostet und dann in wirklich alle Plattformen automatisch integriert wird, das ist fantastisch. Also die Reichweite, die man damit man bekommt, ist phänomenal. Wird, glaube ich, interessant sein, wie sich das verändert oder eben auch nicht verändert, sobald Spotify sich entscheidet, dass sie lieber die Podcasts bei sich haben wollen, anstatt bei anderen. Aber das werden wir dann sehen.
Ja, es ist interessant.
Ja. Aber ich glaube, das sind so die Unterschiede. Also offensichtlich ist sieht Spotify in Gimlet, glaube ich, einen direkten Wert, wogegen ich mir vorstellen kann, dass sie bei, und das sieht man auch aus den Interviews, die unter anderem auch der Gründer von Anchor gesagt hat, dass Spotify wirklich versteht, was Anchor will und ist bereit, auch Geld zu investieren, um Anchor vor allem für die Zukunft bereit zu machen, Spotify zu helfen und anderen Menschen zu helfen, möglichst gut und einfach Podcasts aufnehmen und Menschen zur Verfügung zu stellen.
Ja, total. Also ich glaube halt auch, und vielleicht ist das auch mal ein ganz guter Überblick, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Also wenn man jetzt anfangen würde, so eine Karte der ganzen, des Podcast-Ökosystems jetzt aufzuzeichnen, hätte man natürlich jetzt hier Spotify mit der neuen Gimlet-Anchor-Kolonie, die sich rangeholt haben, so die kleinen Inseln Luminary und Himalaya und was weiß ich noch. Und ich meine, muss man etwas mehr auch sagen, ich glaube NPR, also das amerikanische Public Radio, hat Pocket Cast gekauft letztes Jahr auch. Also die haben auch tatsächlich eine eigene Podcast-App sich gegönnt. Das wären so die kleinen Inseln. Und dann hätte man natürlich so noch so das alte Imperium Apple, das so mal wieder gefühlt an einer weiteren Stelle so ein bisschen so diesen innovativen Wind verloren hat und klar irgendwie Plattform für die Podcasts der letzten Jahre war und immer noch so Hauptanlaufpunkt ist für viele Sachen. Ich meine, die Podcast-Charts von Apple sind immer noch extrem wichtig, wenn man Anzeigen verkaufen will beispielsweise. Bin ich in den Top 100 oder bin ich es nicht? Und die jetzt gerade Spotify am Hals haben, denn Spotify hat natürlich vorgestern eine Webseite veröffentlicht und eine Beschwerde an den Europarat geschickt, weil sie sich gegen das Verhalten von Apple mit seinen App Store gegängelt fühlen. So kann man es, glaube ich, auch sagen. Und Apple hat tatsächlich nach dem Kauf von Gimlet und Anchor Spotify einfach den Zugang zur Podcast-API abgestellt. Trouble in Paradise.
Ich glaube, es war nie Paradies. ich weiß immer noch nicht genau, ob es irgendwie möglich ist, mittlerweile auf einer Apple Watch Spotify so zu hören, wie es mit Music. Also ich glaube, das ist halt so ein Ding, wo natürlich so ein Service wie Spotify ist abhängig von den Geräten, die jemand anderes herstellt. Und das ist natürlich ein Konfliktpotenzial und Plattform, die müssen sich aber da, glaube ich, gegenseitig mal auskotzen. Dafür gibt es viele teure Rechtsanwälte und die werden das dann irgendwie einvernehmlich klären. Aber ich finde die Tendenz ist für mich Podcasting, und ich musste vor dem Podcast dran denken, dass Daniel Fiene, hier Shoutout, schon 2007 ein Buch mit Dennis Horn zu Podcasting, als das Radio des Web 2.0 veröffentlicht hat. Und es ist faszinierend, wie dieses Format, was im Kern immer noch größtenteils unverändert ist, all diese Zeit überlebt hat und jetzt plötzlich mit all dem Geld und dieser ganzen Aufmerksamkeit versehen wird. Und ich finde es interessant, weil ich glaube, dass dahinter steckt auch so eine Art Abkehr vom Screen und auf die Art und Weise eine Zuwendung zum gesprochenen Wort. Ich finde auch, Podcasts haben eine eine Art von Intimität, weil man jemanden im Ohr hat. Also ich glaube, die meisten Menschen hören Podcast, glaube ich, über Kopfhörer oder halt im Auto, aber auch das ist so ein total intime quasi Art und Weise, jemanden nah an sich zu haben. Das ist nicht wie ein Text, den man liest. Und ich finde es einfach so interessant zu sehen, wie aus einer Abkehr von etwas ein neuer Markt entsteht oder vor allem ein neues Käuferpotenzial entsteht. Und wir entdecken, dass wir über diese Tools noch nicht annähernd alles gelernt haben, was wir lernen können, dass wir ganz neue Formate machen können, dass es da draußen schon unfassbar viele Podcasts gibt, die super spannend sind. Also ich finde es gut für all die Leute, die sehr lange Podcasts gemacht haben und jetzt endlich die Früchte davon tragen können. Und ich glaube, wenn ich noch einen Blick irgendwie nach China wende, dann ist dort Podcasting als Markt noch sehr viel größer, als es in USA und in Europa ist. Und der Grund dafür ist, dass es eben nicht werbefinanziert ist, sondern es ist viel gewohnter dort für Podcasts zu bezahlen. Und auf die Art und Weise haben viele Leute dort Podcasts gestartet, von denen sie gut leben können. Und für Menschen ist es ganz normal, dass man für Inhalte bezahlt in China. Und ich hoffe, dass wir neben dem werbefinanzierten Versprechen auch andere Modelle finden für westliche Länder, wie Hersteller von Podcasts davon leben können.
Total. Also ich gehe auch schwer davon aus, dass wir tatsächlich dieses Jahr den ersten Podcast von einem großen Medium sehen werden, der hinter einer Paywall erscheinen wird, existieren wird. Ich meine, New York Times sagt ja selbst von ihrem Daily, dass das so der neue Titelseite ist. Also die Reichweite und Durchschlagskraft, die selbst New York Times, also klassisch eine Printzeitung eigentlich, über Podcasts entwickeln kann, ist halt einfach gigantisch. Und jeder schaut natürlich hin, jeder schaut auf den Guardian, die sehr, sehr viel mit Podcasts machen. Monocle ist auch so Monocle bastelt irgendwie vor sich hin und rennt in den Trend rein und das funktioniert für die anscheinend auch sehr gut.
Ich meine, die haben ja einen ganzen Radio.
Ja, ja, eben. Also es ist auch eine sehr, sehr krasse Art und Weise zu sagen, wir machen nicht nur Podcasts, wir machen einfach einen ganzen Radiosender auf. Ich sehe so wie du. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich finde es immer schade, wenn in ein eigentlich offenes Ökosystem Paywalls reingezogen werden oder es zerstückelt wird. Aber auf der anderen Seite, es ist an sich potenziell gut für die Leute und die Köpfe hinter diesen Inhalten. Das ist gut.
Würde ich mir wünschen, dass man das ganze Geld, damit die Leute, die Podcasts machen, bekommen kann, ohne Spotify? Definitiv. Aber ich bin vielleicht auf eine seltsame Art und Weise für so einen Freitagnachmittag optimistisch, dass zunächst einmal eine gute Phase für die Menschen beginnt, die ganzen Inhalte machen. Ich werde das sicherlich in 3 bis 6 Monaten bereuen, sobald die ersten Berichte rauskommen, wie Spotify wahrscheinlich versucht, einen guten Teil von den Einnahmen von den Machern von Podcasts irgendwie abzunehmen. Ich weiß es nicht, aber diese Stories kennen wir ja nun alle zu Genüge von den großen Technologieunternehmen. Insofern können wir davon ausgehen, dass sie kommen werden. Viel Lerneffekte scheint es ja gerade nicht zu geben bei den großen Technologieunternehmen. Wir glauben ja auch jeder, dass Facebook jetzt voll auf Privatsphäre gehen wird, oder?
Total, total. Vollkommen unironisch.
was haben wir aus der ganzen Diskussion gelernt? Also mein erster Punkt ist, ich glaube, dass jetzt einfach eine gute Zeit beginnt für all die Leute, die versuchen, mit Podcasts Geld zu verdienen, weil sie viel Arbeit und Zeit reingesteckt haben, sich gute Inhalte zu überlegen und auch eine Reichweite aufzubauen, bevor es zentrale Plattformen gab oder bevor es Plattformen gab, die sie auch dabei unterstützt haben, eine Reichweite zu bekommen.
Ja.
Zweiter Punkt.
Achso, soll ich den zweiten Punkt machen? Ja. Okay, nein, also ich würde total unterschreiben, was du sagst. Ich denke, was man daraus lernen kann, und vielleicht ist das eher auch so ein vorausblickendes Lernen, ist das, was wir in den letzten Jahren im Social-Media-Bereich sehr viel hatten, mit so das, was so der Platform-Wars war. Ich habe so den Verdacht, dass das jetzt langsam auch im Podcast-Bereich auf uns zukommen wird, gerade mit der freundlichen Diskussion, die Spotify und Apple gerade untereinander haben. Und das wird auf jeden Fall das Medium mitprägen. Wie stark, mal sehen. Es ist vielleicht auch abzusehen, ob, wie du auch meintest, zum Thema, ob das Medium selber hat relativ wenig Innovationen in den letzten Jahren erlebt, ob es vielleicht hinter einigen Plattformen neue Abarten von Podcasts vielleicht geben wird. Ja, das wäre so mein zweiter Punkt.
Ich glaube drittens, dass wir definitiv Versuche sehen werden, darauf hinauslaufen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Luminary nicht funktionieren wird. Ich will damit sagen nur, wir werden jetzt, glaube ich, ein paar Beispiele sehen werden, wo extrem viel Kapital in ein mögliches Versprechen fürs Podcasting an Geld generieren kann, reingesteckt werden, die sich wahrscheinlich nicht auszahlen werden. Ich glaube, dass wir gerade in so einem Podcasting und alle wollen jetzt reinspringen und jetzt mittlerweile ist es halt teuer geworden, da drauf zu springen. Es ist auch teuer geworden, komplett neue Plattformen in diesem Bereich aufzubauen. Deswegen ist Spotify da, glaube ich, Spotify hat es da, glaube ich, auch nicht per se einfach, weil bei weitem nicht alle hören schon Podcasts über Spotify, aber sie haben zumindest quasi eine App, über die schon Audioinhalte konsumiert werden. Das heißt, dieser Schritt darüber ist einfach. Mir fällt auf, wir haben Audible vergessen in der ganzen Konversation, aber das ist dann vielleicht für eine zweite Folge über Podcasts.
Wobei ich nicht das Gefühl habe, es ist, vielleicht täusche ich mich auch, aber dass Audible jetzt tatsächlich so als der Podcast, die Podcast-Größe wirklich wahrgenommen wird. Aber
noch nicht. Ich glaube,
müssen wir das mal so zum Thema Amazon nochmal angehen.
Ja, also ich glaube, das Audible, also die haben ja schon einiges an Geld investiert in Podcast und über Hörbücher, also von Hörbücher zu Podcast zu gehen, ist relativ eine Story, die sich gut erklären lässt, glaube ich, und dadurch senken natürlich auch die Nutzerakquisitionskosten, die, glaube ich, so Unternehmen wie Luminary oder Himalaya durchaus Probleme bereiten können.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht, also als Abschlusspunkt, ich hoffe, dass wenn wir etwas lernen können aus dem chinesischen Markt, dann, dass es sehr viele Menschen gibt, die bereit sind, mit den richtigen Systemen auch Geld direkt an die Macher zu geben. Und ich glaube, dass es auch Platz gibt für Plattformen, die solche Möglichkeiten erlauben, anstatt alles nur über werbefinanzierte Inhalte zu ermöglichen. Insofern, hoffentlich gibt es dann auch noch ein paar neue Player, die einen komplett anderen Versuch starten als die bisher bekannten
Ansätze. Ja, das ist einer der wenigen Tech-Bereiche, in dem man tatsächlich optimistisch sein kann.
Das stimmt. So, damit kommen wir schon zum Ende.
Dann danke fürs Zuhören, oder?
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Anregungen, gerne wie immer über Kommentarfelder, Twitter. Wir haben ja alles verlinkt in unserem System. Ihr erreicht uns auf sehr vielen Plattformen und wir freuen uns auch von euch zu hören.
Genau, auch Graffiti auf unseren Arbeitswegen, aber das sei euch überlassen.
Genau. Schönes Podcasting und bis zum nächsten Mal.